Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Pia Behmer, guten Abend. Eine gemeinsame europäische Migrationspolitik. Davon waren die EU-Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren weit entfernt. Heute hat die EU-Kommission ihren Vorschlag für eine Reform der Asylpolitik vorgeschlagen. Ob der die EU-Länder näher zusammenbringt, darauf schauen wir gleich. Heute hat auch das Bundeskabinett getagt, mit Entscheidungen unter anderem zum Haushalt 2021, einem neuen Pflegegesetz und zu erneuerbaren Energien. Da gehen wir gleich ins Detail. Und in Belarus hat sich Präsident Lukaschenko vereidigen lassen. Er tritt damit seine neue Amtszeit an. Deutschland und die anderen EU-Mitgliedstaaten erkennen seine Wahl weiterhin nicht an. Auch dazu gleich mehr. Und dann ab 18.40 Uhr im Hintergrund Architektur und Sozialismus. Vor 70 Jahren entstand Eisenhüttenstadt. Vor etwa 2 Wochen hat ein Brand das Geflüchtetenlager Moria auf der Insel Lesbos zerstört. Viele der 12.000 obdachlos gewordenen Geflüchteten sind inzwischen in ein provisorisches Lager gezogen. Das soll aber nur eine Übergangslösung sein. Italien hat gestern angekündigt, 300 Geflüchtete von der Insel aufzunehmen. Deutschland hatte ja schon früher beschlossen, etwa 2.700 Menschen aufzunehmen. Wie aber sieht es hier mit einer gesamteuropäischen Lösung aus? Die EU-Staaten sind über diese Frage seit Jahren zerstritten. Heute hat die EU-Kommission einen neuen Vorschlag für eine gemeinsame Migrationspolitik vorgestellt. Paul Vorreiter berichtet aus Brüssel.
It is now time to rise to the challenge to manage migration jointly with the right balance between solidarity and responsibility.
Jetzt sei die Zeit, sich der Herausforderung zu stellen, Migration gemeinsam zu schultern, mit der richtigen Balance an Solidarität und Verantwortung, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Kommissionsvize Margarete Skinas spitzte sogar noch mehr zu: Solidarität und Verantwortung dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Otherwise, if we allow this to become a binary choice, it would be like this movie Back to the Future, where you travel to the future only to encounter the problems of the past.
Wenn zwischen Solidarität und Verantwortung gewählt werden würde, dann wäre das wie im Back to the Future Film, bei dem man in der Zukunft den Problemen der Vergangenheit begegnet. Daher sieht der Vorschlag keinen verpflichtenden Verteilmechanismus von Migranten mehr vor, der zur jahrelangen Blockade in der europäischen Asylpolitik geführt hatte. Stattdessen sollen die Mitgliedsländer zu Solidarität verpflichtet werden. Die Dublin-Regeln, die die Verantwortung auf dem Erstaufnahmeland abwälzten, würden damit beseitigt. Staaten, die wie Griechenland und Italien unter besonderem Migrationsdruck stehen, sollen sich immer auf die Unterstützung der anderen EU-Länder verlassen können. Wir haben ein System effektiver, permanenter Hilfe geschaffen, das Mitgliedsländern stets die Hilfe zukommen lassen wird, die sie benötigen. Diese verpflichtende Solidarität soll schneller und automatisierter ablaufen. 3 verschiedene Krisenkategorien sollen helfen, rasch festzustellen, welche Art von Hilfe notwendig ist. Länder, die sich wie Ungarn oder Polen einer Aufnahme von Flüchtlingen stets verweigert hatten, könnten zum Beispiel für die Abschiebung von Migranten ohne Bleibeperspektive verantwortlich werden. Ob eine Chance auf Asyl besteht, darüber soll in Zukunft auch schneller Klarheit bestehen.
There will be new and mandatory screening at all borders of all arrivals under the new system.
Es werde neue und verpflichtende Prüfungen an allen Grenzen von allen Ankommenden geben, sagt es Chinas. Nach maximal 5 Tagen soll klar werden, welches Verfahren die Migranten durchlaufen müssen und welches Land dafür zuständig ist. Beim Screening soll auch eine Sicherheits- und eine medizinische Prüfung vorgenommen werden. Im Eurodac-Register soll künftig nicht mehr nur der Fingerabdruck abgenommen, sondern auch die Identität dokumentiert werden. In maximal 3 Monaten soll schließlich klar sein, ob eine Bleibeperspektive besteht. Bislang hätten etwa 2/3 der Migranten keine solche, sagte EU-Innenkommissarin Ilva Johansson.
We need fewer irregular arrivals and instead have more regular arrivals.
Wir brauchen weniger irreguläre Ankünfte und mehr reguläre Migration. Deswegen müsse man sich auf legale Einreisewege konzentrieren. Eine bessere Partnerschaft mit Ursprungs- und Transitländern soll dafür sorgen, dass die Lage der Migranten in ihrer Heimat verbessert und ebenso das Schmugglergeschäft gestoppt wird. Nach der Vorstellung des Pakets liegt der Ball im Feld der Mitgliedsländer und des EU-Parlaments. Die Kommission empfiehlt, einige Teile des Pakets noch bis Ende des Jahres zu beschließen, zum Beispiel die neuen Regeln zur Eurodac-Datei. Im Parlament sorgt das Paket bereits für Diskussionen. Die CDU sieht darin einen Schritt in die richtige Richtung, falls Mitgliedstaaten unterschiedliche Formen der Solidarität eröffnet würden. Grüne und Linke kritisieren, dass das Paket die Situation in Lagern wie Moria weiter verschärfe und zu sehr auf Abschiebung gesetzt würde, was auch Flüchtlingsorganisationen so sehen. Unterdessen will die EU-Kommission eine europäische Sondereinheit auf die griechische Insel Lesbos schicken, wo diesmal unter europäischer Führung eine neue Unterkunft entstehen soll, nachdem das Camp in Moria abgebrannt war.
Paul Vorreiter über die heute vorgestellte Reform der EU-Migrationspolitik. Was hält die Bundesregierung vom neuen EU-Migrationspakt? Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich heute Nachmittag zum Vorschlag der Kommission geäußert. Dazu Katharina Hamberger.
Die Vorschläge der EU-Kommission, sie sind aus Sicht von Bundesminister Horst Seehofer eine gute Grundlage für weitere Beratungen.
Für uns ergibt sich nun die Möglichkeit, die verbleibenden Monate unserer Präsidentschaft zu nutzen, bis zum Jahresende eine politische Verständigung über die Grundsätze der EU-Migrations- und Asylpolitik zu erreichen.
Dafür beginne man nun mit den bilateralen Gesprächen. Es brauche einen Neuanfang auf diesem Feld der gemeinsamen Migrationspolitik, meint Seehofer.
Die Migrationspolitik entscheidet über das Schicksal Europas. Das ist aus meiner Sicht das wichtigste europäische Thema, das im Moment ansteht, ohne irgendeine andere Frage jetzt zu verniedlichen.
Die Chancen, dass sich die Mitgliedstaaten der EU tatsächlich einigen, sieht der Innenminister gemischt. So meint er, dass unter anderem der Vorschlag von Schnellverfahren an der Außengrenze und einem verstärkten Grenzschutz auf eine hohe Zustimmung stoßen wird. Weshalb man in den Verhandlungen diesen Punkt zuerst in den Blick nehmen will. Seehofer geht auch davon aus, dass durch diese Schnellverfahren nur noch wenige Geflüchtete überhaupt verteilt werden müssten. Zwei Drittel würden wohl, so Seehofers Annahme, schon an der Außengrenze abgewiesen werden. Dadurch könnte aus seiner Sicht auch die Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, steigen. Grundsätzlich geht er aber davon aus, dass die Verhandlungen über die solidarische Leistung der Mitgliedstaaten in der Frage der Verteilung schwieriger werden. Der Innenminister selbst begrüßt den Vorschlag der EU-Kommission dazu.
Die Kommission hat da etwas, wie ich finde, recht Interessantes und Intelligentes vorgeschlagen, indem sie einen stufenweisen Ansatz für diese Verteilung vorschlagen.
So CSU-Politiker Seehofer. Die Opposition in Deutschland ist hingegen weitgehend wenig überzeugt von dem Vorschlag der Kommission. So bezeichnet der AfD-Fraktionschef Alexander Gauland diesen als unausgegorenes Sammelsurium von untauglichen Vorschlägen und politischen Ladenhütern. Es sei Sache der nationalen Politik, der einzelnen Mitgliedstaaten, ob, welche und wie viele Migranten sie aufzunehmen bereit seien, so Gauland. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt meint hingegen, die Vorschläge der EU-Kommission zum neuen Migrationspakt zeigten weder Solidarität mit Geflüchteten noch mit den betroffenen EU-Außengrenzenstaaten. Erstankunftsländer wie Griechenland, Italien, Spanien und Malta würden auch danach weitgehend allein handeln müssen, sagte Göring-Eckardt der Zeitung Die Welt. Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion Ulla Jelpke kritisiert vor allem das von der Kommission vorgeschlagene Schnellverfahren an der EU-Außengrenze und spricht von menschenrechtswidrigen Vorprüfungen, die es auf keinen Fall geben dürfe. In Schnellverfahren an der EU-Grenze über die Schutzberechtigung von Menschen zu entscheiden, widerspreche dem Grundcharakter des Asylrechts massiv. Es sei offensichtlich, dass hiermit der Rechtsschutz ausgehebelt und das Abschreckungsregime durch Neulager an der Außengrenze verschärft werden solle, so Jelpke.
Ein Bericht von Katharina Hamberger. Alexej Nawalny sitzt auf einer grünen Bank in einem Berliner Park, die Ellbogen auf die Knie gestützt und schaut mit ernstem Blick in die Kamera. Das ist auf dem Foto zu sehen, das der russische Oppositionspolitiker heute auf Instagram gepostet hat. Gestern ist Nawalny aus der Berliner Charité entlassen worden, einen Monat, nachdem er mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergiftet wurde. Das Europaparlament hat wegen der Vergiftung des Kreml-Kritikers Sanktionen gegen Russland gefordert. Passiert ist bisher aber noch nichts. Auch die Entscheidung zu weiteren EU-Sanktionen gegen Belarus steht noch aus. Kein Mitgliedstaat hat die Wahl des belarussischen Präsidenten Lukaschenko anerkannt. Heute hat sich Lukaschenko überraschend für die nächste Amtszeit vereidigen lassen. Unangekündigt und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Tilko Gries berichtet.
Eine solche Amtseinführung und Vereidigung hat es in Belarus noch nicht gegeben. Ohne Vorankündigung und deshalb überraschend, ohne Live-Bilder im staatlichen Fernsehen oder im Netz, hat Alexander Lukaschenko in Minsk seinen Amtseid abgelegt. Als er ihn im Präsidentenpalast in belarussischer Sprache schwor, ruhte seine rechte Hand auf einer Verfassung. In den Stuhlreihen vor ihm sahen nach offiziellen Angaben rund 700 geladene Gäste zu. Auch sie hatten die Information über die Vereidigung nicht verraten. Alexander Lukaschenko hielt, dann auf Russisch, eine Rede, von der Ausschnitte erst später veröffentlicht wurden. Der Tag der Amtseinführung ist der Tag unseres gemeinsamen, überzeugenden und schicksalhaften Sieges. Wir haben nicht einfach den Präsidenten des Landes gewählt, Wir haben unsere Werte verteidigt, unser friedliches Leben, unsere Souveränität und unsere Unabhängigkeit. Das Land sei vor beispiellose Herausforderungen gestellt worden. Er sprach sinngemäß von ausgefeilten Methoden, um ein unabhängiges Land wie Belarus zu zerstören. Aber wir sind unter den wenigen Ländern, man kann sogar sagen, das einzige Land, in dem keine Farbenrevolution zustande gekommen ist. Er lobte die Sicherheitskräfte und auch jene Bürgerinnen und Bürger, die sich zum Beispiel in Betrieben an die Fließbänder gestellt hätten und sich nicht mit den Demonstranten solidarisiert hätten. Am Nachmittag zeigte er sich in der Uniform des Oberkommandierenden vor Militäreinheiten. Sie hätten im Land den Frieden gesichert. Männer, ihr müsst das verstehen. Leider ist das heute nicht jedem Belarussen klar, aber die werden das sehr bald begreifen. Lukaschenko hat sich in den vergangenen Wochen häufig mit Sicherheitskräften gezeigt. Aus den Reihen der Oppositionsbewegung reagierte Pavel Latuschko, der im Präsidium des Koordinationsrates sitzt. Er schrieb spöttisch von einer Selbstvereidigung des scheidenden Präsidenten. Wo seien die jubelnden Bürger, wo sei das diplomatische Korps, fragte er. Die heutige Veranstaltung gleiche in seinen Augen der Krönung eines Diebes. Wenig später meldete sich Svetlana Tichanowskaja aus ihrem Exil über ihren Telegram-Kanal zu Wort. Diese sogenannte Amtseinführung ist natürlich eine Farce. Tatsächlich ist Lukaschenko heute einfach in Pension gegangen. Das bedeutet, dass seine Befehle an die Sicherheitsdienste illegitim sind. Sie unterliegen nicht mehr der Pflicht, ausgeführt zu werden. Ich, Svetlana Tichanowskaja, bin die einzige Anführerin, die vom belarussischen Volk gewählt wurde. Diesen Anspruch erhebt sie bereits seit einiger Zeit. Damit ist nun die Situation entstanden, dass sich Alexander Lukaschenko als legitim und amtlich vereidigt betrachtet. Etliche europäische Staaten jedoch haben eine andere Auffassung. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, Berlin erkenne weder das Wahlergebnis noch die nun erfolgte Vereidigung Lukaschenkos an. Einen ähnlichen Beschluss hatte das Europäische Parlament in der vergangenen Woche gefasst. Russland hingegen sieht in Lukaschenko nach wie vor den Präsidenten von Belarus. In Moskau sagte der Kreml-Sprecher, auch er habe von der überraschenden Vereidigung in Minsk nichts gewusst.
Tilko Gries über die Vereidigung des belarussischen Präsidenten Lukaschenko. Die schwarze Null war fest eingeplant, aber die Corona-Pandemie hinterlässt deutliche Löcher im Bundeshaushalt, auch fürs kommende Jahr. Etwa 413 Milliarden Euro Ausgaben plant Finanzminister Scholz mit einer Neuverschuldung von 96 Millionen Euro. Das kommt nicht bei allen gut an. Theo Gers.
Die Zahlen im Haushaltsentwurf sind eindeutig. Im Vergleich zum Ausnahmejahr 2020 fährt Finanzminister Olaf Scholz zwar Ausgaben und Neuverschuldung zurück, aber 2021 wird wieder ein Corona-geprägtes Ausnahmejahr. 413,4 Milliarden Euro will der Finanzminister ausgeben, ein knappes Viertel davon, 96,2 Milliarden, wird mit neuen Schulden finanziert. Dafür wird erneut die Schuldenbremse des Grundgesetzes ausgesetzt. Auch die Investitionen, insgesamt 55 Milliarden Euro, zeigen, Scholz will das Land und seine Wirtschaft weiter mit sehr hohen Extraausgaben aus der Krise führen.
Wir werden nicht gegen die Krise ansparen, das ist Teil unseres ökonomischen Konzepts.
Mit Schulden die Krise überwinden, das Konzept überzeugt nicht jeden. Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der FDP, hält dagegen.
Die Große Koalition, und ich bin hier sehr enttäuscht von der CDU-CSU, muss irgendwann mal kapieren, dass man die viertgrößte Marktwirtschaft der Welt nicht auf Dauer auf Pump finanzieren kann. Da hätten Zeichen kommen müssen. All diese Zeichen für die Zukunft fehlen.
Ging es nach der FDP, müsste die Schuldenbremse schon nächstes Jahr wieder eingehalten werden. Dann aber läge die Neuverschuldung bei 10 und nicht, wie bei Scholz, bei 96 Milliarden Euro. Doch wie das zu erreichen wäre, sagt Fricke nicht. Scholz hingegen ist von seiner Antikrisenpolitik überzeugt.
Wir gehen die ganze Wegstrecke, die wir mit unserem Krisenprogramm dieses Jahres begonnen haben, mit dem Stabilisierungsprogramm, mit dem Konjunkturprogramm zu Ende. Da spielt der Haushalt 2021 eine zentrale Rolle. Wir wollen das, was wir erfolgreich auf den Weg gebracht haben, auch zu Ende bringen.
Zu dieser Wegstrecke gehört auch, ab 2022 die Schuldenbremse wieder einzuhalten, ihre Spielräume jedoch auszunutzen. Und ausnutzen heißt, dass zumindest der Bund jedes Jahr neue Kredite aufnehmen könnte. 10 Milliarden Euro etwa 2022, 5 Milliarden 2024. Das aber heißt auch, die schwarze Null, also Neuverschuldung Null, wird es bis auf Weiteres nicht geben. Das hat inzwischen auch die CDU-CSU geschluckt, so deren Haushälter Eckart Rehberg am Morgen im Deutschlandfunk.
Wer sagt, er bekommt in der kommenden Legislaturperiode, also bis zum Jahr 2025, wieder eine schwarze Null zustande, das würde ich für politisch verwegen halten.
Rehberg kennt die absehbaren Haushaltsprobleme genau. In der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 klaffen derzeit große Löcher. Es fehlen 131 Milliarden Euro, denen gerade mal Rücklagen von 48 Milliarden gegenüberstehen. Es sind die Überschüsse aus den guten Jahren bis 2019. Um den Rest abzudecken, braucht Scholz jeden Cent. Weiß auch Sven-Christian Kindler von den Grünen.
Ich finde das ziemlich dreist, was Olaf Scholz vorgelegt hat für die Jahre ab 2022. Er kippt seine großen Haushaltslöcher einfach der nächsten Regierung vor die Füße. Das ist keine seriöse Haushalts- und Finanzplanung.
Tatsächlich muss Scholz oder sein Nachfolger sich nach 2022 gewaltig strecken. Wie die Löcher gestopft werden könnten, will Olaf Scholz beim nächsten Haushaltsentwurf aufzeigen.
Ein Bericht von Theo Gers. Unterbesetzte Pflegeheime, belastende Arbeitsbedingungen und immer wieder die Forderung nach mehr Lohn. Die Diskussion um die Pflege ist keine neue, aber sie wurde durch die Corona-Pandemie nochmal verschärft. Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzesentwurf gebilligt. Ab 2021 sollen 20.000 zusätzliche Pflegeassistenzstellen eingerichtet werden. Dazu mehr von Volker Findhammer.
Das Bundeskabinett hatte die Reform noch nicht verabschiedet, da hagelt es bereits an Kritik. Die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sind nach Einschätzung von linken Fraktionschef Dietmar Bartsch nicht geeignet, die Probleme in den Heimen in den Griff zu bekommen. Denn gegen horrende Eigenanteile, die viele Heimbewohner arm machen würden und die schlechte Bezahlung der Altenpfleger, werde kaum etwas unternommen, sagte Bartsch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Durch die Reform sollen ab dem kommenden Jahr 20.000 neue Assistenzstellen in der Altenpflege geschaffen werden, also in erster Linie Pflegehilfskräfte und keine voll ausgebildeten Altenpfleger. Die Stellen sollen über einen Vergütungszuschlag durch die Pflegekassen und nicht über Steuermittel finanziert werden. Der Eigenanteil der Pflegebedürftigen soll dadurch aber nicht steigen, betont Gesundheitsminister Jens Spahn. Das Gesetz soll am 1. Januar des kommenden Jahres in Kraft treten und bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. Die heute im Kabinett verabschiedeten Reformpläne umfassen aber auch weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung, wo sich durch die Corona-Krise bei steigenden Ausgaben und gleichzeitig geringeren Einnahmen trotz der nach wie vor vorhandenen Rücklagen bereits für das kommende Jahr eine Finanzierungslücke von rund 16 Milliarden Euro abzeichnet. Vor diesem Hintergrund erhalten die gesetzlichen Krankenkassen im kommenden Jahr einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt in Höhe von 5 Milliarden Euro. Außerdem werden aus den Rücklagen der Krankenkassen einmalig 8 Milliarden Euro an den Gesundheitsfonds überwiesen. Aber all das reicht noch nicht aus. Weitere 3 Milliarden Euro sollen durch eine Anhebung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags um 0,2 Prozentpunkte zusätzlich zum allgemeinen Beitragssatz eingenommen werden. Seit dem vergangenen Jahr werden die Zusatzbeiträge wieder paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert. Zugleich soll die Reform aber eine Schranke einziehen durch ein Anhebungsverbot für diese Zusatzbeiträge, das zumindest so lange wirken soll, bis die vorhandenen Rücklagen der Krankenkassen auf die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe zurückgeführt wurden. Sowohl bei den Kassen als auch bei den Arbeitgebern löst das Unmut aus. Die Bereitstellung von nur 5 Milliarden Euro aus Bundesmitteln sei unzureichend und die einseitige Belastung der Beitragszahlenden nicht gerechtfertigt, erklärten die Verwaltungsratsvorsitzenden des GKV-Spitzenverbandes Uwe Clemens und Volker Hansen. Und Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Arbeitgeberverbände, spricht von einem Vertrauensbruch gegenüber den Beitragszahlern. Die Bundesregierung hatte erst im Frühsommer mit einer Sozialgarantie zugesagt, dass die Beiträge zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung die 40%-Marke nicht überschreiten sollen und stattdessen höhere Bundeszuschüsse in Aussicht gestellt.
Volker Findhammer über das neue Pflegegesetz. Mehr Windräder, mehr Strom aus Photovoltaikanlagen und stattdessen keine Kohle und kein Gas mehr. Um das Klimaneutralitätsziel zu erreichen, hat das Bundeskabinett heute ein neues Gesetz gebilligt. Bis 2030 sollen mindestens 65% des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Das und mehr steht im Erneuerbare-Energien-Gesetz. Christopher Jenert.
Deutschland will seine Klimaziele noch erreichen und deshalb muss der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt werden. Die Mindestziele sind jetzt in einem Gesetz festgeschrieben. Die konkreten Zahlen: In 10 Jahren sollen rund 2/3 des Stroms klimaneutral erzeugt werden. In 30 Jahren soll komplett auf Kohle, Gas und Co. verzichtet werden. Im Moment ist man übrigens bei der Hälfte. Es kann aber sein, dass das alles auch viel schneller geht, so Wirtschaftsminister Altmaier.
Wenn wir uns Ziele setzen, dann sagen wir wollen das spätestens erreichen. Und dann garantieren wir auch, dass wir es spätestens dann erreicht haben. Wenn sich aber die Möglichkeit ergibt, Ziele früher zu erreichen, wollen wir diese Möglichkeit auch nutzen.
Konkret sieht das Gesetz feste Mengen für jede Art von Strom vor. Die sollen dann auch regelmäßig kontrolliert werden. Vor allem, ob die Bundesländer auch so mitmachen, wie sie sollten. Außerdem wird festgelegt, dass die Ziele mindestens alle 2 Jahre überprüft werden sollen, vor allem, ob nachgesteuert werden muss. Konkret wäre das zum Beispiel der Fall, wenn durch E-Autos mehr Strom gebraucht wird als geplant. Mit dem neuen Gesetz scheint ein großer Teil des Streits zwischen Umwelt- und Wirtschaftsministerium ausgeräumt zu werden. Da ging es vor allem um die Windkraft. Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte in Zukunft praktisch kein neues Windrad mehr gebaut werden, vor allem aus Rücksicht auf betroffene Anwohner. Das Gesetz jetzt sieht vor, dass solche Anwohner beteiligt werden sollen, damit die Akzeptanz für Windkraft wächst.
Wir beteiligen die Kommunen vor Ort finanziell beim Bau von neuen Windenergieanlagen. Wir schaffen die Möglichkeit zu einer Bürgerbeteiligung über Bürgerstromtarife. Und das Bundesumweltministerium hat uns zugesichert, dass auch bei den Themen Arten- und Naturschutz zeitnah Dinge in Bewegung kommen, damit wir schneller zu den notwendigen Genehmigungen für neue Windkraftanlagen kommen werden.
Ob für Umweltministerin Schulze damit wirklich alles zu Ende verhandelt ist, das muss sich noch zeigen. Möglicherweise wird sie nämlich noch einmal fordern, weitere Schritte zu gehen. Das neue Erneuerbare-Energien-Gesetz ist jetzt aber erstmal vom Kabinett beschlossen worden. Es soll zum neuen Jahr in Kraft treten.
Christopher Jenert berichtete. Bisher keine Risikobegegnung. Das steht im besten Fall in der Corona-Warn-App auf grünem Hintergrund. Seit 100 Tagen kann die App inzwischen heruntergeladen werden. Wer sich in der Nähe einer positiv getesteten Person aufgehalten hat, zum Beispiel in der Bahn, bekommt eine Nachricht. Und auch manche Testergebnisse können über die App abgerufen werden. Hat das alles in den vergangenen 100 Tagen gut funktioniert? Caroline Born hat die Bilanz.
Anfang Juni ging die Corona-Warn-App an den Start. Mehr als 18 Millionen Mal wurde sie bereits heruntergeladen. Eine Erfolgsgeschichte, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Das zeigt, die Corona-Warn-App wirkt. Sie ist nachgefragt, sie funktioniert, sie hilft, Infektionen zu vermeiden und sie ist eine der erfolgreichsten Apps weltweit.
Seine Zwischenbilanz? Nach 100 Tagen sei die Corona-Warn-App mittlerweile fester Bestandteil des Pandemiealltags. Allerdings werde sie nicht immer optimal eingesetzt. Nur die Hälfte der betroffenen Nutzer hätten ihr positives Ergebnis gemeldet und damit ihre Kontaktpersonen gewarnt. Deshalb ruft Spahn dazu auf, die App im Infektionsfall tatsächlich einzusetzen.
Ich app mit, das ist der Slogan der Regierungskampagne, aber mit appen heißt eben nicht nur die App runterladen, sondern mit appen mitmachen heißt hier eben auch dann die Kontakte informieren. Und das wird sicherlich jetzt mit Blick auf Herbst und Winter noch viel wichtiger.
Fast 5000 Nutzerinnen und Nutzer hätten ihre Kontakte über die App gewarnt. Spahn betonte, dass dies anonym sei. Die Empfänger einer Warnmeldung wüssten also nicht, von wem diese stamme. Wie intensiv die App genutzt werde, ließe sich allerdings nur begrenzt angeben. Die fehlenden Zahlen zur Nutzungsintensität lägen am Datenschutz, so Kanzleramtschef Helge Braun.
Aber das ist, glaube ich, im Zeitalter der Digitalisierung und einem hohen Datenschutzniveau etwas, an das wir uns gewöhnen müssen. Das ist keine Schwäche dieser App, sondern es ist ihre ausdrückliche Stärke.
Eine deutlich negativere Bilanz zieht die digitalpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion Joanna Kota. Für sie sei die App ein teurer Flop. Denn sie habe keinerlei Effekt auf die Eindämmung des Infektionsgeschehens. Lob kommt vom FDP-Digitalexperten Manuel Höferlin. Die App sei technisch sehr gut gemacht. Allerdings hätte eine Internationalisierung der App zur Nutzung in anderen europäischen Staaten schon früher umgesetzt werden können. Die Entwickler der App, SAP und Deutsche Telekom, kündigten eine europäische Version der App ab Oktober an.
Seit 100 Tagen gibt es die Corona-Warn-App in Deutschland, Caroline Born berichtete. Ischgl war einer der ersten Corona-Hotspots. Mehrere tausend Menschen sollen sich zu Anfang der Pandemie in dem österreichischen Ferienort mit dem Coronavirus infiziert haben und dann zurück im Heimatland weitere Menschen angesteckt haben. Das Vorgehen bzw. Nicht-Vorgehen der österreichischen Behörden war schon im März auf Kritik gestoßen. Jetzt gibt es 4 Musterklagen von TouristInnen, die sich in Ischgl angesteckt haben. Dazu Serjan Govedarica.
Insgesamt vertritt der Verbraucherschutzverein rund 1000 Menschen, darunter viele Deutsche, die angeben, sich während des Skiurlaubs in Tirol und in Ischgl mit dem Coronavirus infiziert und die Krankheit in die Heimat getragen zu haben. Sie werfen den Verantwortlichen in Tirol, aber auch auf Bundesebene in Wien vor, zu spät und nicht umfassend genug auf den Ausbruch des Coronavirus reagiert zu haben. Außerdem habe die später abrupt verhängte Quarantäne zu chaotischen Abreisen der Urlauber geführt und damit fahrlässig zur Verbreitung des Virus beigetragen. Um bei Gericht schnelle Erfolge erzielen zu können, habe man sich vorerst auf 4 Fälle beschränkt, so der Anwalt des Verbraucherschutzvereins Alexander Klauser. Ein Betroffener sei an Covid-19 verstorben, bei 2 deutschen Fällen sei die Erkrankung so schwer verlaufen, dass die Menschen teilweise heute noch in Behandlung sind. Ein 4. Betroffener sei gesund, müsse jedoch mit Spätfolgen rechnen. Bei den Klagen geht es um Schadensersatz, aber auch darum, dass die Behörden Fehler einräumen und sich entschuldigen. Letzteres sei nach Angaben der Verbraucherschützer den Betroffenen besonders wichtig.
Ein Bericht von Serjan Govedarica. 9 Menschen starben bei dem rassistischen Anschlag von Hanau im Februar. Heute hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Angehörige der Opfer im Schloss Bellevue empfangen. Dazu Franka Welz.
8 der 9 von dem rassistischen Anschlag betroffenen Familien waren nach Berlin gekommen.
Ich weiß, wir wissen, dass manchen von Ihnen die Reise nach Berlin nicht leicht gefallen ist. Dass Sie dennoch gekommen sind, ehrt uns,
sagte Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede im Schloss Bellevue und versicherte den Angehörigen:
Wir vergessen nicht, wir dürfen nicht vergessen und wir werden nicht vergessen. Den Schmerz können wir Ihnen nicht nehmen, auch wenn wir nichts lieber tun würden als das.
Die Terrortat von Hanau habe 9 einzigartige Menschen getroffen, sagte Steinmeier.
9 Menschen, die keine Fremden waren, sondern Teil dieser Gesellschaft. Sie alle gehörten zu diesem Land. 9 Menschen sind tot, weil ein rassistischer und rechtsextremistischer Attentäter in ihnen Ausländer sah.
Aber der rassistische Terror von Hanau sei nicht aus heiterem Himmel gekommen, so Steinmeier weiter. Die Wurzeln des Rechtsextremismus reichten tief in die Gesellschaft hinein. Ein ernstes und drängendes Problem, das auch in Zeiten von Corona nie aus den Augen verloren werden dürfe. Die Toten würden nicht vergessen, sagte Steinmeier. Und die Erinnerung fordere und verpflichte.
Es ist die Pflicht unseres Staates und seiner Sicherheitskräfte, jeden Menschen in unserem Land zu schützen, unabhängig von seiner Herkunft, seinem Glauben und seiner Hautfarbe.
Rechtsterroristische Attentate wie die Anschläge von Hanau, von Halle oder das Oktoberfest-Attentat vor 40 Jahren in München mahnten den Staat, noch mehr zu tun, damit niemand im Land sich ungeschützt fühlen müsse. Aber auch jeder Einzelne sei gefordert im Kampf gegen Hass und Gewalt. Im Namen der Familien sprach Saida Hashemi. Die 25-jährige Hanauerin hat ihren jüngeren Bruder Said Nasser bei dem Anschlag verloren und zeigte sich bei aller Trauer versöhnlich.
Ich sehe der Zukunft positiv entgegen. Unsere Aufgabe ist es nun, alles dafür zu tun, dass sowohl wir als auch unsere zukünftigen Generationen sorgenfrei und ohne Angst leben können. Dafür ist es wichtig, unserem Staat Vertrauen entgegenzubringen. Ich vertraue auf unseren Staat. Und ich vertraue den Bürgerinnen und Bürgern, die in diesem Staat leben.
Im Anschluss zog sich Steinmeier mit den Angehörigen zum Gespräch zurück. Jede Familiengruppe konnte einzeln mit dem Bundespräsidenten, mit Bundesinnenminister Horst Seehofer und dem Opferbeauftragten der Bundesregierung Edgar Franke sprechen. Das Bundespräsidialamt hatte diese Form gewählt, um möglichst gut auf die jeweiligen Bedürfnisse und die Situation jeder Familie eingehen zu können. Neben politischen Forderungen ging es in den Gesprächen aber auch um ganz praktische Fragen, wie finanzielle Probleme der betroffenen Familien und, so erzählt Cetin Gültekin, der ebenfalls einen Bruder verloren hat.
Also wichtigster Punkt war, dass wir dringend eine Wohnung brauchen, weil
Meine Mutter schafft es nicht in diese Wohnung. Sie schläft seit 7 Monaten auf dem Couch. Und Balkon kann sie auch nicht, weil wenn wir auf Balkon gehen bei uns zu Hause, sehen wir direkt ins Arena-Bar rein.
Und in eben dieser Arena-Bar wurde Gültekins Bruder getötet. Bei allem Schmerz, bei allen Problemen. Den Mitgliedern der betroffenen Familien war hinterher anzusehen, dass es ihnen gut getan hatte, gehört und ernst genommen worden zu sein. Immerhin ein kleiner Trost.
Das waren die Informationen am Abend. Die komplette Sendung und alle Beiträge können Sie wie immer auch auf deutschlandfunk.de oder in unserer Deutschlandfunk-App nachhören. Nach dem Hintergrund und den Nachrichten hören Sie Kommentare zum Bundeshaushalt im Kabinett, zur Migrationspolitik in der EU und zu 100 Tagen Corona-Warn-App. Ich bin Pia Behme, Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Hören.